Ja, heilig ist der Herr. Heilig ist der Herr. Es geht heute um seinen heiligen Willen. Kann man nicht so leichtfertig drüber sprechen. Es ist eine Ehre, eine Würde, eine Bürde, über den heiligen Willen Gottes zu sprechen. Liebe deine Nächsten. Wer von euch würde denken, dass das ein Gebot ist? Ein Gebot. Wer würde das sagen? Jahresteamler, wo seid ihr? Ihr müsst seit am Start sein. Da will ich mal alle Finger sehen, die hochgehen wollen. Okay, wer würde sagen, dass es so wichtig ist wie eines der 10 Gebote? Steht ja nicht in den 10 Geboten. Würdet ihr sagen, genauso wichtig wie eines der 10 Gebote? Wer würde dem zustimmen, dieser Aussage? Ja, steht ja sogar drinne. Auf die Frage hin, was ist das wichtigste Gebot? Antwortet Jesu 3 Dinge, unter anderem liebe deine Nächsten, wenn du, liebe Gott, deinen Nächsten und dich, wenn du die 3 Dinge erfüllt hast, hast du alle Gebote erfüllt. Also natürlich ist es so wichtig wie die 10 Gebote. Also würdet ihr auch sagen, dass es Sünde ist, wenn man dieses Gebot nicht einhält? Wer würde dieser Aussage zustimmen? Es ist Sünde, wenn ich dieses Gebot nicht einhalte. Brauche Vergebung, wenn ich dieses Gebot nicht einhalte. Also wenn man von Sünde spricht, dann ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, da kommt so eine Art Zeigefinger, so ein moralischer Zeigefinger dazu. So ein Gott, der was erwartet, der vielleicht kontrolliert, der drauf schaut, wie wir uns verhalten. Aber das ist nicht schlimm, weil wenn wir das Gebot nicht einhalten und diese Sünde tun, dann hat er die Vergebung für uns. Das ist nicht schlimm. Für ihn ist es kein Problem. Er hat dafür eine Lösung. Trotzdem wollen wir uns dem stellen, dass er uns dieses Gebot gibt. Liebe deinen Nächsten. Jetzt mal schauen, ob das hier funktioniert. Ja. Also, es ist sogar so, dass Jesus ganz konkret sagt, dass er uns ein neues Gebot gibt in Johannes 13, Vers 34 und 35. Da lesen wir, ich gebe euch ein neues Gebot. Doppelpunkt, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also ich finde, das steigert sich. Ja, liebt einander. Okay, können wir probieren. Dann, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Ja, da, spätestens dann sind wir draußen. Das schaffen wir nicht. Und dann, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also diese Liebe untereinander spielt deshalb auch eine große Rolle, weil sie eine Ausstrahlungskraft nach außen hin hat. Wir können es nicht selber entscheiden, ob wir das tun wollen oder nicht. Weil es ist ein Gebot Gottes und dann hat sich Gott was dabei gedacht, wenn es so ist, und es hat eine Ausstrahlungskraft nach außen hin. Aber jetzt noch eine Frage. Denkt ihr, dass man das überhaupt erwarten kann, dass man sowas überhaupt gebieten kann? Man wünscht sich das ja manchmal, geliebt zu werden von einem hübschen jungen Mann oder von einer hübschen jungen Frau oder schon älter, spielt keine Rolle. Da hat man in dem Herzen so eine Sehnsucht. Es wäre doch schön, wenn die Person ihr Herz mir zuwenden würde, wenn sie mich lieben würde. Hat man eine Sehnsucht, hat man einen Wunsch? Aber könnte man das gebieten? Oder die Eltern den Kindern, ja, sagen, wir sind die Eltern, das ist ganz klar, dass das dazugehört, dass ihr uns liebt. Es geht nicht anders, ja, gebieten. Kann man sowas überhaupt gebieten? Macht es überhaupt Sinn? Besteht nicht die Gefahr, dass es eine erzwungene Liebe sein könnte? Erzwungene Liebe ist Missbrauch. Ja, wenn jemand deine Liebe von dir fordert obwohl du es dir nicht geben möchtest, dann missbraucht er dich. Und jetzt ist hier die Aufforderung von Gott, dass er sagt, ich gebiete euch das, liebt einander. Also man hört es oft, dieses, oder man kennt dieses Gebot, aber ich finde es wichtig, dass wir uns das nochmal so bewusst machen. Es ist nicht so einfach, so ein Gebot zu erfüllen, weil Liebe kommt ja aus dem Herzen heraus. Liebe wächst. Liebe braucht Zeit. Liebe ist eine empfindliche Pflanze, die man pflegen muss und die dann wächst. Aber wir sind vor die Herausforderung gestellt, dass Jesus zu uns sagt, liebt einander. Julia gibt schon mir Support. Ja, die Lösung ist die, was Katja uns auch schon angesagt hat im Lobpreis. Gott würde von uns nichts verlangen, wo er uns nicht dazu auch die nötigen Mittel gibt. Das, glaube ich, ist ein göttliches Prinzip. Wenn wir die Bibel durchsuchen nach Geboten, nach Vorstellungen, nach Erwartungen, die Gott an uns hat, dann werden wir fündig, da finden wir sehr, sehr viel, aber es ist ein göttliches Prinzip, dass er uns das Nötige dazu auch gibt, weil sonst wären wir verloren. Das würde nicht funktionieren. Wenn jemand von dir erwarten würde an deinem Arbeitsplatz, sollst den und den Auftrag erfüllen, aber du hättest nicht die nötigen Mittel dazu, dann wäre das sehr, sehr frustrierend. Das würde nicht zufriedenstellen. Ja, wir sind nur dann motiviert, wenn wir einen Auftrag erfüllen können, weil wir die nötigen Mittel dazu haben. Und so macht es Gott mit uns. Er gibt uns das, was nötig ist dazu, nämlich seine Liebe. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7 bis 12. Meine Freunde, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Also der Ursprung der Liebe ist in Gott. Das heißt, wir können nicht lieben ohne Gott. Funktioniert nicht, weil es gibt keine Liebe ohne Gott. Weil er ist der Ursprung aller Liebe. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also ganz stark, wir können nicht lieben, wenn wir Gott erkannt haben, dass er Liebe ist. Wenn wir das erkennen, dann fließt seine Liebe in uns rein und diese Liebe fließt weiter. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig wahrzunehmen, wenn wir uns Gedanken machen über dieses Gebot, liebe deine Nächsten. Sonst brennen wir vielleicht aus, sonst versuchen wir was aus unserem Herzen heraus zu produzieren, was nicht funktioniert. Es gibt es nicht in unserem Herzen. Wenn ein Mensch, der ohne Gott lebt, liebt, bin ich davon überzeugt, hat auch Gott diese Liebe ihm gegeben. Weil Gott ist großzügig, er teilt aus, er lässt die Sonne scheinen, er schickt Regen über alle, er schickt auch seine Liebe zu allen. Ja? Gott hat die Welt geliebt, Gott liebt jeden Menschen und wo Liebe möglich ist, ist der Ursprung in Gott. Aber wenn wir uns Gedanken machen, liebe deinen Nächsten, und es wird ganz konkret, dann müssen wir wissen, woher wir die Mittel nehmen, dies zu tun. Das ist ganz wichtig, die Liebe kommt von Gott und durch das, dass wir Gott kennen, dass wir ihn lieben, dadurch können wir lieben. Durch das, dass er uns liebt, können wir ihn lieben und wir können unsere Nächsten lieben. Also das ist die Grundvoraussetzung. Das muss ganz tief in unserem Herzen stehen, sonst werden wir nicht glücklich beim Erfüllen dieses Gebotes. Also Julia, sorry, die Technik hier funktioniert nicht. Genau, dann gibt es ja die goldene Regel, das kennen wir vielleicht aus dem Volksmund auch, diesen Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Also es wäre mal interessant, die Sprichwörter der deutschen Sprache so ein bisschen zu untersuchen und wir würden merken, sehr viele haben den Ursprung in der Bibel. Dieses Sprichwort hat auch den Ursprung in der Bibel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Also das finde ich ganz oft in der Erziehung. Ja, ein Kind beißt der Mutter in den Arm, zum Beispiel, da sagt die Mutter, hör auf, sonst beiß ich dir auch in den Arm. Und dann weißt du, dass es nicht schön ist. Ja, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist die sogenannte goldene Regel. Aber, jetzt brauche ich mal die nächste Zeile, das ist ein bisschen abgewandelt von der goldenen Regel, die in der Bibel drin steht. Nämlich dort steht, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Meiner Ansicht nach völlig anders formuliert. Nämlich oben wird eingeschränkt, was du nicht magst. Das, was du nicht magst, das sollst du nicht tun. Aber unten steht, das, was du dir wünschst, was die anderen dir tun sollen, das tu. Also das ist sehr aktiv. Oben ist passiv. Oben steht, lass bleiben. Lass bleiben, was du nicht magst. Unten steht, werde aktiv in dem Punkt, was dir selber wichtig ist. Ja, krempel die Ärmel hoch und tu den anderen Menschen das, was dir selber gut tut. Das ist was ganz anderes. Das ist die Bibel. Oben sind die Menschen. Unten steht das Wort Gottes. Behandle deine Mitmenschen in allem so. In allem. In allem. Ein unglaublich hoher Anspruch, den die Bibel an uns hier wieder stellt, in allem so, wie du selbst von ihnen behandelt werden willst. Also wenn wir das beherzigen würden, wenn wir das umsetzen könnten, dann wären wir ganz nah am Paradies. Ja, Voraussetzung auch hier wieder, die Liebe Gottes, die uns dazu befähigt und dazu antreibt. Wieder mal weiter. Dann was gehört noch dazu, liebe deinen Nächsten? Die Bibel sagt uns auch ganz klare Worte. Wir sollen auf den Vorteil des anderen achten. Zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 24. Jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Das ist eigentlich der Abschied von allem Egoismus. Jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Auch eine Aufforderung meiner Ansicht nach, die man aus eigener Kraft, aus eigenem menschlichen Herzen nicht erfüllen kann, brauchen wir Gottes Liebe. Philipper 2, Vers 4. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Also hier finde ich sehr schön, da steht auch. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein. Also es geht nicht darum, dass wir uns nicht um uns selber kümmern dürfen. Darum geht es nicht. Wir dürfen uns um uns kümmern. Wir dürfen sorgsam sein mit unserer eigenen Seele, mit unserem eigenen Leben. Aber hier steht ganz klar, wir sollen auch auf das achten, was dem anderen dient. Gleichwertig. Wir sollen dafür auch Energie einsetzen, Energie aufbringen. Dann die eigenen Gaben für andere einsetzen. Also wir setzen unsere Gaben ein, um was zu erreichen. Wir setzen unsere Gaben auch ein für Gott. Das sind wir auch in vielfacher Weise aufgefordert. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in vielfältiger Weise schenkt. Also wir sind aufgefordert, dass wir unsere Gaben für die anderen einsetzen. Dass es ganz praktisch zum Ausdruck kommt, dass wir uns untereinander lieben. Wir setzen uns füreinander ein, wir bringen Energie auf füreinander. Das sind jetzt nur ein paar so Lichter, die die Bibel uns gibt im Blick auf Liebe deine Nächsten. Da finden wir noch viel, könnten wir noch viel hinzufügen. Eine ganz zentrale Stelle möchte ich noch vorlesen aus Römer 12. Römer 12, Vers 9 bis 18. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden, dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ganz zentral lesen wir nächstes Mal im Bibelfrühstück, Frauen und Männer wahrscheinlich auch. Also das ist ganz wichtig, da wird aufgezählt, beleuchtet, wie unser Miteinander aussehen kann in konkreten Punkten. Will uns anspornen, will uns eine Richtschnur sein. Da könnte man über jeden einzelnen Satz nachdenken und prüfen, steckt da für mich meine persönliche Herausforderung drin. Jetzt brauche ich mal die nächste Folie, bitte. Also hier geht es jetzt mal in der Grafik darum, wer ist überhaupt unser Nächster? Und die Bibel macht auch Unterschiede in dem, wie sie uns motivieren möchte, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen. Sie sagt zum Beispiel, wenn du deine Familie liebst und deine Freunde und die, die dir nahe stehen, da brauchst du nicht stolz drauf sein. Das ist ganz normal. Das wäre richtig schlecht, wenn das nicht so ist. Also, das ist ganz klar unten, der erste Kreis, das sind ja die Menschen, die uns am nächsten stehen. Da sollte unser Herz voller Liebe brennen für die Menschen. Trotzdem wird es ja leider auch in diesem kleinen Kreis manchmal zur Herausforderung, diese Liebe in die Praxis umzusetzen. Und dann wird der Kreis erweitert. Menschen in der Gemeinde, Freunde, also was ich euch gerade vorgelesen habe aus Römer, bezieht sich auf die Gemeinde, unter die Gemeinschaft von gläubigen Menschen. Und Jesus sagt, es ist ganz wichtig, was da abläuft in der Gemeinde, weil das hat eine Ausstrahlungskraft nach außen hin. Da schauen andere drauf. Ja, manchmal sagt man ja so, ja, wenn ich bei meiner Arbeit sage, dass ich Christ bin, dann sagen die anderen, was, du willst Christ sein, du machst ja das und das. Ja, das ist gut, dass die Leute so gucken und es sagen, weil das ist eine Chance, ein Licht zu sein. Und wenn sie berechtigterweise was finden, was nicht passt, dann können wir ein Zeugnis geben von Vergebung und von Gnade. Nur weil die Menschen uns auf die Finger schauen, heißt es doch lang nicht, dass wir perfekt sein müssen. Aber es spielt eine Rolle für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und manchmal habe ich mich gewundert, wie geht es eigentlich zu in manchen Gemeinden? Da gehen Leute raus, die sagen, man hat mich rausgeekelt, man hat mich rausgemobbt. Oder auch in christlichen Werken. Ja, da hört man manchmal so, Mitarbeiter sind auf eine ganz ungute Art und Weise gegangen oder gegangen worden. Und das spricht sich dann rum, das hat eine Auswirkung. Aber seit ich selber in der Gemeinde hauptamtlich gearbeitet habe und seit ich hier im Anker bin, dann möchte ich darum werben, dass wir nicht vorschnell da ein Urteil sprechen. Weil das eine ganz große Herausforderung ist, diese Gebote umzusetzen, sowohl von den Verantwortlichen als auch von den Menschen, die nachher vielleicht verletzt gehen. Es ist nicht einfach. Von außen kann man schnell den Fehler entdecken, aber innen drin ist es eine sehr große Herausforderung. Und deshalb ist es so ein wichtiges Thema, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie kann man diese Nächstenliebe leben und wie können wir uns von Gott leiten lassen. Es gelingt nicht in der Praxis. Nicht immer. Ja, manchmal gelingt es nicht. Da passieren Fehler, da passieren Verletzungen, obwohl man sein Bestes gegeben hat. Dann Menschen im weiteren Umfeld. Jetzt muss ich wieder zurück tun. Menschen im weiteren Umfeld. Vielleicht Leute, die wir gar nicht kennen, denen wir aber trotzdem begegnen, auf der Straße, an der Kasse, an unserem Arbeitsplatz, wo auch wir immer wir uns bewegen. Also die Bibel spricht zum Beispiel ganz klar davon, dass der Fremdling, der muss aufgenommen werden. Oder die Armen, die sollen unterstützt werden. Das sind Menschen, vielleicht in unserem weiteren Umfeld, aber die gibt Gott in unser Bewusstsein, die gibt Gott in unser Augenmerk und in unsere Verantwortung hinein. Und da Menschen weltweit, wir stehen in einem Gesamtzusammenhang vom ganzen Globus und wir tragen die Verantwortung, wenn wir mit Gott in Verbindung sind, für die Menschen weltweit. Wir sind eine Familie, wir sind verbunden mit den Christen auf der ganzen Welt und da tragen wir auch eine Verantwortung. Also von unserer kleinen Zelle der Familie oder Partnerschaft, Freunde, bis hin zu weltweit können wir Menschen finden, die dazuzählen, wenn Gott sagt, liebe deine Nächsten, die dazugehören. Genau, jetzt kommt mal der Pfeil, Julia. Also jetzt kommt noch der Gong obendrauf. In allen diesen Bereichen könnte das passieren, dass jemand dir feindlich gesinnt ist. Und auch diese Person ist nicht ausgeschlossen aus diesem Gebot. Also schon krass, wie Jesus, der ist eigentlich maßlos. Ja, der findet eigentlich keinen Punkt. Das setzt immer nochmal eins obendrauf. Und wir sind herausgefordert, liebe deine Feinde. Ist auch dein Nächster. Aber ich möchte dir die Liebe geben, die du dazu brauchst. Du musst sie nicht aus deinem eigenen Herzen heraus produzieren. Das funktioniert nicht. Brauchst gar nicht probieren. Funktioniert nicht. Also, aber diese Grafik mal, um das deutlich zu machen, dass dieses Gebot eine sehr große Zielgruppe hat. Und wenn wir in der Bibel lesen, ist manchmal interessant, in welchen Part spricht jetzt gerade die Bibel rein, also in welchen Bereich. Wir haben ganz klar Anweisungen, die beziehen sich auf unsere Familie, dann auf die Gemeinde und so weiter. Es ist manchmal hilfreich, das so differenziert zu sehen. Dann gehen wir mal weiter, Julia. Also ich habe noch ein Beispiel mitgebracht. Liebe deine Nächsten, ein Beispiel, David und Mephibosheth. Ich möchte euch da Verse vorlesen, auszugsweise aus der Geschichte, weil man da sehr schön das entdecken kann, wie der David auch diese Liebe gelebt hat. 2. Samuel 9, Vers 1 bis 3a. Eines Tages fragte David, ist eigentlich von Sauls Familie noch jemand am Leben? Ich möchte dem Betreffenden eine Gunst erweisen, meinem verstorbenen Freund Jonathan zuliebe. Nun gab es da einen Diener, der im Hausstand Sauls eine bedeutende Stellung gehabt hatte. Er hieß Ziba. Sie holten ihn zu David und der König fragte ihn: Bist du Ziba? Ja, sagte er, dein gehorsamer Diener. Der König fragte ihn: Ist denn von Sauls Familie noch jemand am Leben? Ich würde ihm gerne eine Gunst erweisen, so wie Gott das tut. Also der König David, der hat sein Königreich ein Stück weit gefestigt. Der wurde von außen nicht mehr scharf angegriffen. Und dann hat er gesagt: Ich möchte jemand meine Gunst erweisen. Ich möchte jemand was Gutes tun. So wie Gott mir, also so wie Gott den Menschen Gutes tut. Ja, da steht, ich möchte jemand Gutes tun, so wie Gott Gutes tut. Das war seine Motivation. Aus Liebe heraus, weil Gott ihn liebt, weil Gott ihm Gutes tut. Deshalb kam er auf die Idee, ich möchte jemand anderen was Gutes tun. Ich habe die Möglichkeiten. Deshalb möchte ich das tun. Und heraus motiviert war er aus Liebe. Aus Liebe heraus motiviert. Er hätte das nicht tun müssen. Ja, sogar im Gegenteil. Es war ganz normal, dass wenn ein neuer König den Thron bestiegen hat, dass in dem Moment eine Verfolgungswelle eingesetzt hat und alle Angehörigen von dem ehemaligen König wurden umgebracht. Das ganze Königsgeschlecht wurde ausgelöscht, um die Konkurrenz zu vermeiden, um das eigene Königtum zu sichern. Deshalb hat man das gemacht. Also von dem her ist es ein sehr erstaunlicher Gedanke, den der David hat. Eigentlich geht es um die Konkurrenz, nach der er hier fragt und sagt: Gibt es noch Nachkommen von Saul? Und dieser Diener, der sagt zu ihm: Es gibt noch einen Sohn Jonathans, er ist an beiden Füßen gelähmt. Also jetzt keine Ahnung, warum das dieser Diener das direkt so sagt. Ja, es gibt da noch einen Sohn, der ist aber gelähmt. Der David hat nicht danach gefragt, was mit dem ist, aber er sagt es direkt. Was ist passiert? Lesen wir in 2. Samuel 4, Vers 4, eine ganz tragische Geschichte. Übrigens lebte noch ein Enkel Sauls, ein Sohn Jonathans namens Mephibosheth. Er war jedoch an beiden Beinen gelähmt. Er war 5 Jahre alt gewesen, als sein Vater und sein Großvater den Tod fanden. Als die Nachricht davon aus Jezreel eingetroffen war, hatte ihn seine Amme aufgenommen, um mit ihm zu fliehen, aber in ihrer Hast ließ sie ihn fallen. Seither war er gelähmt. Also diese Erzieherin, diese Amme, die zuständig war für diesen Königsenkelsohn, die hat gewusst, in kurzer Zeit wird jemand hier sein und diesen kleinen Jungen töten, weil der Saul und der Jonathan im Krieg gefallen sind. Das war für sie klar. Das war das Normale. Ja, das hätte in dieser Zeit jeder König gemacht. Aber David hat es nicht gemacht. Er hat darauf verzichtet. Der wollte das nicht. Der hat, wenn jemand anderes das für ihn in guter Absicht übernommen hat, dann war er total ärgerlich, der David. Er hat es nicht gemacht. Er hat darauf verzichtet. Und als dann der Bote kam und ihm gesagt hat, der Saul ist gefallen hier, seine Krone, ja, hat gedacht, er überbringt eine gute Botschaft, dann ist der David total ärgerlich geworden. Der war ganz anders, hat ganz anders gedacht. Überraschend anders zu der damaligen Zeit, aber diese Amme hat es nicht gewusst. Und die hat diesen 5-jährigen Kerl genommen und ist wahrscheinlich losgerannt, Hals über Kopf, irgendwo steil, keine Ahnung, wird nicht genau beschrieben. Und dann ist sie gestürzt mit diesem Kind und das Kind ist so übel gestürzt, dass es wahrscheinlich querschnittsgelähmt war, an beiden Beinen gelähmt. Und so hat dieser Junge dann gelebt. An beiden Beinen gelähmt als sozusagen Königsgeschlecht, ja, Nachfolger vom König. Und er musste sich irgendwo verstecken, hat sich irgendwo verborgen. Aber für David spielt es keine Rolle. Ja, das ist jetzt der nächste Punkt. Ohne Ansehen der Person. Das interessiert den David überhaupt nicht, ob der gelähmt ist oder was mit dem ist. Es spielt für ihn keine Rolle. Er möchte ihm seine Nächstenliebe erweisen. Er möchte ihm was Gutes tun. Aus Liebe heraus zu Gott, aus Liebe heraus zu Jonathan, mit dem er eine sehr gute Freundschaft gehabt hat und der ja der Vater war von diesem Gelähmten. Ohne Ansehen der Person. Wie oft schauen wir uns die Person an und spüren erstmal in uns rein, ist sie uns sympathisch genug oder können wir davon erwarten, dass wir was davon haben, wenn wir da was investieren. Das beeindruckt mich, dass das für ihn keine Rolle spielt. Und ich glaube, das ist vorbildlich für uns, wenn wir das schaffen würden, unsere Liebe jemand weiterzugeben, völlig ohne Ansehen der Person, egal wer da vor uns steht, spielt keine Rolle, was mit der Person war oder ist, wie alt, wie welches Geschlecht, Äußerlichkeiten, spielt keine Rolle. Der David, der überhört es irgendwie, als ihm das gesagt wird. Ja, er fragt sofort, wo ist er? Fragte der König. In Lodabar, im Haus von Machir, dem Sohn Amiels, antwortete Ziba. König David schickte nach Lodabar und ließ ihn aus dem Haus Machirs holen. Als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, eintraf, warf er sich vor David nieder, das Gesicht zur Erde, und erwies ihm die gebührende Ehre. Du bist also Mephibosheth, sprach David ihn an, und er antwortete, ja, dein gehorsamer Diener. Hab keine Angst, sagte David, ich will dir eine Gunst erweisen, deinem Vater Jonathan zuliebe. Ich werde dir allen Landbesitz zurückgeben, der einst deinem Großvater Saul gehört hat, und du darfst immer an meinem Tisch essen. Mephibosheth warf sich erneut zu Boden und sagte, ich bin es nicht wert, dass du mir deine Gnade zuwendest. Ich bin doch nicht mehr als ein toter Hund. Der König aber rief Ziba, den Diener Sauls, und sagte zu ihm, alles, was Saul und seiner Familie gehört hat, gebe ich Mephibosheth, dem Enkel deines Herrn. Du wirst mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen und die Ernte einbringen, damit dein Herr einen angemessenen Lebensunterhalt hat. Mephibosheth selbst, der Sohn deines Herrn, wird immer an meinem Tisch essen. Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Er antwortete, ich will alles so machen, wie mein Herr und König es befiehlt. Mephibosheth wurde also an Davids Tafel versorgt wie einer der Königssöhne. Er hatte übrigens einen kleinen Sohn namens Micha. Alle Angehörigen der Familie Zibas wurden zu Dienern Mephibosheths. Er wohnte in Jerusalem, denn er war ständiger Gast an der Tafel des Königs. Er war an beiden Beinen gelähmt. Also der König David, der sagt, der ganze Landbesitz Sauls, der gehört dir. Und der ehemalige Knecht von deinem Großvater, der soll für dich arbeiten. Ja, 15 Söhne, 20 Knechte, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das habe ich vorgelesen. Also eine ganze Dienerschar wird jetzt diesem gelähmten Mann zugestellt und dem sein Leben ändert sich ja um 180 Grad. Ja, und das merkt man, der kommt vor den König, wirft sich nieder, so gut er kann, mit gelähmten Beinen, und er sagt, ich bin ein toter Hund vor dir, weil ihm das klar ist, dass bestimmt ist sein Herz stehen geblieben, weil er musste ja damit rechnen, dass er jetzt einen Kopf kürzer gemacht wird. Das war ihm klar, dass das passieren kann. Und deshalb wirft er sich auch nieder und zeigt seine Unterwürfigkeit. Und der David reagiert ganz anders als erwartet. Er nennt ihn beim Namen, er fragt ihn, du bist also Mephibosheth. Und er zieht ihn hoch, er sagt, wirf dich nicht vor mir nieder. Ich möchte dir was Gutes tun, aus Liebe heraus, deinem Vater gegenüber. Und er hat davon überhaupt keinen Eigennutz, der David. Der kann sich davon nichts erwarten, von diesem gelähmten Mann. Aber er macht es. Ja, das ist Nächstenliebe. ohne dass er damit rechnet, was es ihm zugute kommen kann. Was ihm zugute kommt dadurch. Das interessiert ihn nicht, das juckt ihn nicht. Er sagt, ich möchte dir was Gutes tun. Also man kann an so vielen Stellen da eine fast göttliche Motivation sehen, die da David hatte. Aus Liebe heraus, ohne Ansehen der Person, ohne Eigennutz, Gutes tun. Und dann kommt aber ein herber Schlag. Der Absalom, der Sohn von David, hat sich ja gegen seinen eigenen Vater gewandt, durch eine List, die er jahrelang ausgeführt hat, und dann plötzlich hat er zugeschlagen, hat er gegen seinen eigenen Vater eine Revolte gemacht und der König David musste fliehen. Der hat seinen ganzen Hofstab mitgenommen und Soldaten. Und dann lesen wir, als David ein Stück weitergezogen war, kam ihm Ziba entgegen, der Hausverwalter von Sauls Enkel Mephibosheth. Er hatte zwei gesattelte Esel bei sich, die mit 20 Fladenbroten, 100 Portionen zusammengepressten Rosinen, einem Korb mit Früchten und einem Krug Wein beladen waren. Was hat das zu bedeuten? Fragte der König, und Ziba antwortete, die Esel sind zum Reiten für die königliche Familie, Brot und Früchte für deine Männer zum Essen, und der Wein soll denen, die auf dem Weg durch die Wüste ermatten, Kraft geben. Und wo ist der Enkel Sauls, deines Herrn? Fragte David. Also der David hat natürlich die Hoffnung gehabt, dass der Mephibosheth mitgekommen wäre, wie viele andere. Ja, eigentlich sind alle, die David treu geblieben sind, mitgekommen. Die haben gesagt, wir weichen nicht von der Seite des Königs. Egal, wo der jetzt hin muss, egal in welcher Schlucht oder in welcher Wüste er jetzt sich verbergen muss, wir gehen mit. Und hier an der Frage sieht man, dass der David die Hoffnung gehabt hat, dass der Mephibosheth mit ihm mitkommt. Und jetzt kommt die Antwort. Ach, der ist in Jerusalem geblieben, sagte Ziba. Er ist überzeugt, dass die Israeliten ihn heute in seine Rechte als Thronfolger Sauls einsetzen. Also, ich denke, das war ein ganz harter Schlag für David, das zu hören. Ja, das alles hat er ihm entgegengebracht. Und jetzt sowas. Ja, eigentlich wäre es logisch gewesen, dass er diesen Mann, als er erst 5 Jahre alt war, schon getötet hätte. Das hat er nicht gemacht. Er hat ihn in sein Haus geholt. Und jetzt hofft dieser Mann, dass er als Thronfolger eingesetzt wird. Aber David reagiert hier gar nicht ärgerlich. Ja, der sagt nur, dann soll dir der ganze Besitz gehören. Das sagt er halt zu diesem Diener. Der Besitz geht jetzt halt an dich über, weil er ja noch König ist, der David. Deshalb trifft er die Entscheidung, aber er sagt überhaupt gar nichts dazu. Was er fühlt, was er denkt, er wird nicht wütend, er reagiert überhaupt gar nicht. Er beschwert sich nicht. Und das ist einfach jetzt der Punkt, trotz Enttäuschung. Ja, trotz Enttäuschung. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo manchmal unsere Nächstenliebe aufhört. Wenn jemand anderes uns enttäuscht, wenn jemand anderes uns anlügt, wenn jemand anderes unser Vertrauen missbraucht, bricht, dann bricht auch diese Liebe. Aber aus Gottes Sicht ist es kein Grund. Und für das stehen, liebe deinen Nächsten, wenn er dir gut gesonnen ist, wenn du was davon hast, wenn Punkt, Punkt, Punkt. Ja, es ist nicht so. Dieses Gebot, das ist sozusagen absolut. Und dann wird's hart, dann wird's hart. Ja, vorher könnten wir auch noch sagen, ja gut, der König, der hat ja eh genug zu essen, der hat eh, was weiß ich, wie viele 20 Söhne an seinem Tisch sitzen, ist doch wurscht, wenn da noch einer dabei hockt oder so. Aber spätestens an dem Punkt, da merken wir, dass es manchmal wirklich zur Herausforderung werden kann, dieses Gebot. Wenn wir enttäuscht sind, wenn wir verletzt sind, wenn wir angegriffen werden. Aber Gott wünscht sich das von uns, dass die Liebe dem anderen gegenüber. Das heißt nicht, dass ich eine enge Beziehung oder eine Freundschaft mit ihm leben muss. Aber die Wertschätzung, die Liebe, den Respekt, den ich vor dem anderen habe, dass er trotzdem bleibt. Dass er trotzdem bleibt, mit Gottes Hilfe. Zum Glück war das ein Missverständnis. Oder was heißt ein Missverständnis? Der Ziber hat gelogen. Ja, das kommt aber erst 3 Kapitel später. Zum Glück habe ich das noch gefunden. Dass ich das euch noch sagen kann. 2. Samuel 19, 25. Also Saul darf zurückkommen in sein Könighaus, weil der Absalom umkommt. Die Revolte funktioniert nicht und der David kann zurückkehren. Und dann, auch Sauls Enkel Mephibosheth kam dem König entgegen. Keine Ahnung wie, aber das war dann so wichtig. Ja, der hat gewusst, jetzt kommt der David zurück, jetzt gehe ich ihm entgegen. Und jetzt kommt's. Seit dem Tag, an dem David aus Jerusalem fliehen musste, bis zum Tag seiner Rückkehr hatte er seine Füße nicht gewaschen, den Bart nicht gepflegt und die Kleider nicht gewechselt. Also dieser Mephibosheth, der war total erschüttert über das, was passiert war. Das ist ein bisschen ekelhaft, die Vorstellung. Aber er bringt zum Ausdruck, dass er sagt, mein Leben ist mir nichts mehr wert, wenn der König nicht da ist. Als er zum König kam, fragte ihn der, warum bist du nicht mit mir gekommen? Also hier stellt er David nochmal die Frage an ihn. Er hätte auch sofort jemanden zurückschicken können und sagen können, der Krüppel da, den mach den Kopf kürzer. Ja, solange er in der Wüste sich verbergen musste, der hatte genug Soldaten bei sich, der David, genug. Der hatte sein ganzes Heer bei sich. Und er stellt ihm hier diese Frage, also er geht auf ihn zu, er hat Interesse an Kommunikation, er möchte das gern aufklären. Er möchte das nicht aufgeben. Und dann antwortet der Mephibosheth, mein Herr und König, mein Hausverwalter ist schuld. Er hat mich hintergangen. Ich hatte befohlen, man soll meinen Esel satteln, damit ich den König begleiten kann. Du weißt ja, dass ich gelähmt bin. Doch er hat mich bei dir, meinem Herrn und König, verleumdet. Also es war nicht so. Es war eine Täuschung in der Enttäuschung. Aber auch den Ziba lässt David nicht fallen. Er könnte ja jetzt sagen, okay, du hast es richtig reingesetzt. Es geht gar nicht. Macht er nicht. Er macht es nicht. Also natürlich ist der König David, denke ich, sehr erleichtert, dass sich das aufgeklärt hat und dass er diesen Mephibosheth wieder an seinem Tisch sitzen hat. Und ja, es ist ihm ein großes Anliegen, das Gute, das er tun will für seinen Freund Jonathan, dass er das weiterhin tun kann. Der letzte Punkt wäre noch trotz Druck. Das lese ich euch aber jetzt nicht mehr vor, das erzähle ich euch. Da kommt eine große Hungersnot, 3 Jahre lang. Und der König David wundert sich, was ist da los? Warum regnet es nicht? Dann geht er zu Gott und fragt ihn, Gott, warum gibt es bei uns eine Hungersnot? Und dann sagt Gott zu ihm, das liegt daran, dass der Saul einen Fehler gemacht hat. Der hat einen Völkermord begangen. Das ist nicht in Ordnung. Das ist die Auswirkung davon. Und dann geht der David zu den Menschen hin, von dessen Volk Menschen getötet wurden, und fragt, was wollt ihr, dass das wieder in Ordnung kommt? Gott hat zu mir gesagt, da ist noch eine Rechnung offen. Was wollt ihr? Und dann sagen die, gib uns die Nachkommen Sauls, dass wir die erhängen. Dann ist es wieder in Ordnung. Ja, da kommt der David unter Druck, weil jetzt geht es darum, dass er diesen Mephibosheth, der an seinem Tisch sitzt, dass er den ausliefern muss, dass er den weggeben muss, dass es wieder regnet, dass sein Land wieder fruchtbar wird. Aber er tut es nicht. Er tut es nicht. Ja, nicht. Der Druck, er gibt dem nicht nach. Er tut es nicht. Er findet eine andere Lösung. Aber den Mephibosheth, der bleibt an seinem Tisch. Auch unter Druck. Ja, das ist das Beispiel. Jetzt kommt noch die letzte Folie. Jetzt kommt jetzt das Allerwichtigste aus meiner Sicht in dem Ganzen. Also, wir haben gelesen, dass der Mephibosheth in Lo-Dabar gewohnt hat. Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben? Muss ich nachschlagen? Lo-Dabar, ja, das ist richtig. Das übersetzt heißt entweder ohne Worte oder schweigen, oder man kann das auch übersetzen mit dürres Land. Also dieser Mephibosheth hat an einem Ort gewohnt, wo er sich verborgen hat, vor David, dessen Name ist dürres Land oder schweigen, ohne Worte. Also er war letztendlich in der Verbannung, er war am Rande der Gesellschaft, er hat kein gutes Leben geführt. Er hat in Angst gelebt, er hat gewusst, wenn ich entdeckt werde, kann sein, ich werde getötet. Und aus diesem dürren Land, aus diesem Land ohne Worte, wo kein Trost ist, keine Ermutigung, da heraus hat der König David ihn geholt an seinen Tisch des Königs. Und hat gesagt, du sollst jeden Tag an meinem Tisch essen. Und das ist das Bild, was uns schon seit ein paar Wochen und vielleicht Monate im Anker begleitet hat, dass Gott sagt, ich decke vor dir einen Tisch und komm an diesen Tisch, der ist für dich gedeckt, ess dich an meinem Tisch satt und stopf nicht irgendwas in dich rein, was dich voll macht, aber nicht satt macht, sondern komm an meinen Tisch, da gibt es gute Gaben für dich. Und es war nicht abgesprochen im Lobpreis, aber ihr habt die zwei Lieder drin gehabt, ja, wo drin kommt, ich komm an deinen Tisch, ich komm. Oder das andere Lied, wo heißt, nirgendwo anders wird mein Hunger gestillt als an deinem Tisch. Da sind wir aufgefordert, zu dem Tisch des Herrn zu gehen. Aber wir sind auch herausgefordert, andere Menschen aus dem dürren Land herauszuholen, rauszubringen und an den Tisch des Königs zu bringen. Der David hatte diesen Tisch selber. Wir haben ihn selber nicht, aber wir sitzen an diesem Tisch. Und da ist noch ein Platz frei. Es sind viele Plätze frei. Und wir sind die Königskinder, die das Privileg haben, an diesem Tisch zu sein, zu sitzen. Und Liebe deinen Nächsten bedeutet auch, dass wir andere Menschen aus dem dürren Land holen und an den Tisch des Herrn holen. Dass sie dort Platz nehmen, dass sie dort satt werden. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ja, wenn ich mein Geld gebe für Menschen, die hungern, dann habe ich das gemacht. Wenn ich jemanden besuche, der einsam ist, dann habe ich das gemacht. Wenn ich jemanden einlade in meine Gemeinde, wenn ich jemanden Mut gemacht habe, wenn ich jemanden getröstet habe, wenn ich Liebe deinen Nächsten praktiziert habe, dann habe ich das gemacht. Und das ist der Gedanke, der jetzt vertieft werden soll. Wir sollen überlegen, inwiefern können wir einen Menschen aus dem dürren Land holen und an die Tafel des Königs bringen. Vielleicht fällt euch jemand ein, vielleicht habt ihr jemand vor Augen. Vielleicht wisst ihr einen Menschen und ihr habt eine Idee, wie das praktisch aussehen kann. Wir machen jetzt einen Moment der Stille, wo man sich das überlegen kann. Vielleicht gibt Gott dir sozusagen ein Passbild von einem Menschen vor Augen, sodass du den Menschen sehen kannst und er kann dir noch sagen, wie das ganz praktisch aussehen kann, diesen Menschen an den Tisch des Herrn zu bringen. Und wer möchte, darf dann hier nach vorne kommen und ein Teelicht nehmen und vorne an der Altarkerze anzünden. Als Zeichen dafür, dass wir durch Gottes Liebe heraus, das was er uns gibt, die Möglichkeit haben, andere Menschen in dieses Licht auch heranzuführen. Und da darf man hier die Teelichter herstellen, aufstellen. Und das soll einfach so ein Symbol sein, so eine kleine Erinnerung, dass sie das vielleicht auch dann wirklich in die Tat umsetzen. Das, was uns jetzt kommt, das, was wir uns jetzt überlegen, dass es nicht eine Theorie bleibt, nicht ein Gedanke, sondern dass es in die Praxis kommt. Liebe deinen Nächsten, bring deinen Nächsten aus dem dürren Land heraus an die Tafel des Königs. Und wir können einfach in ein paar Augenblicken dann dieses Lied singen. Während dem Lied darf man auch noch vorkommen und Kerzen anzünden. Vorhin war die Frage, wie viele Kerzen darf ich anzünden? Ich habe viele Menschen auf dem Herzen. Ja, darf man entscheiden. Wenn Kerzen ausgehen, bringe ich noch welche. Aber dazu möchte ich euch einladen. Ganz konkret überlegen, Gott fragen, welchen Mephibosheth kann ich aus dem dürren Land an die Tafel des Königs bringen?